Das Metaverse. Unendliche Weiten. Davon ist zumindest Mark Zuckerberg überzeugt. Er haut circa 100 Milliarden Dollar in seine neue virtuelle Welt Horizon Worlds. Geht der Trend also dahin, dass wir uns neben unserem echten Leben zweites im Netz aufbauen? Indem sich unser Avatar ein Haus kauft, Freunde zu Partys in den virtuellen Garten einlädt und stolz auf sein neues NFT-Kunstwerk zeigt? Alles bezahlt mit echtem Geld? Oder haben wir auf sowas gar keinen Bock? Und das Metaverse bleibt eine Vision. Da gibt's also einiges zu klären, deswegen tauchen wir jetzt mal mit Lukas ein ins Metaverse.
Das ist der Zukunftsjäger, eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.
Mit Zukunftsexperte Lukas-Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Bevor wir uns das Metaverse genauer anschauen und du uns sagst, was das überhaupt ist, ist Zuckerberg ein Visionär, der mit Metaverse wieder mal aufs richtige Pferd gesetzt hat und eines Tages noch mehr Milliarden einsacken wird? Oder läuft der Gefahr, dass er sich diesmal verkalkuliert?
Ein Visionär ist er nicht. Er ist ein guter Beobachter und es ist die normale Entwicklung. Ja, wir entwickeln uns ins Metaverse hinein. Der Begriff, du kannst auch Virtual Reality dazu sagen oder Internet kannst du auch dazu sagen. Es ist einfach die nächste Stufe des Internets, dass wir es nicht nur im Handy oder auf dem Computer wahrnehmen, vom Monitor, sondern dass wir jetzt eintauchen. Und das ist einfach die normale Entwicklung und die kann jeder beobachten und er versucht halt jetzt seine Position darin zu sichern und möchte da der Erste sein. Deshalb investiert er so viel und hat auch seine Firma Meta genannt und versucht das Ganze jetzt zu, im Englischen sagt man Claiming Ownership. Er versucht jetzt der große Erfinder dieser Sache zu sein, aber wir kennen virtuelle Welten schon seit Second Life, schon seit 20 Jahren. Also das gibt es, aber die Technologie ist halt mittlerweile so weit, dass das jetzt Realität wird und da möchte er jetzt quasi einer der Ersten sein.
Also glaubst du nicht, dass er seine Firma damit ruiniert?
Nein. Doch, er kann sie ruinieren, weil er jetzt da viel investiert in der Hoffnung, er wird dann der Gatekeeper sein. Du kannst dich vielleicht erinnern, früher in Mitte der 90er, als das Internet kam, da gab es auch so Gatekeeper. Da gab es AOL, vielleicht kennst du noch AOL.
Ja, da hatte jeder seine E-Mail-Adresse.
Und da hat jeder so eine CD bekommen und das Internet oder Zugang zum Internet war AOL. Das heißt, du hast als erstes das AOL-Fenster geöffnet und AOL steuerte, wo du hingehst. Das heißt, deine Suchbegriffe, gab noch kein Google damals, das hast du dann eben bei AOL deine Suche eingegeben, möchte CD kaufen, ja, oder so. Und dann bist du auf einem Laden gelandet und das war nicht unbedingt Amazon, sondern irgendwas, wo AOL vielleicht beteiligt war. Das heißt, die waren das Zugangstor in das Internet.
Warum haben die das verloren?
Ja, weil das eben nicht regierbar ist. Da ist eben, der die bessere Technologie macht, der wächst dann. Ja. Und dann kam Google und hatte das bessere Geschäftsmodell, hatte schnellere Suchen angeboten und auf einmal hat Google die Vorherrschaft übernommen als Eingangstor für, wenn ich Informationen suche, 92% ist der Marktanteil mittlerweile von Google am Suchmarkt der Welt. Und so entwickelt sich eben die Welt. Aber die Logik ist die gleiche. Facebook oder jetzt Meta, Zuckerberg versucht jetzt eben das zu trommeln und sagen, ich bin das Zugangstor in diese virtuelle Welt und baut eben diese virtuelle Welt Horizon auf. Er hofft, dass dann was ich die Sparkasse oder der wer auch immer dort ein virtuelles Gebäude aufbaut und dass du dann über Horizon, über diese Plattform dann zur Sparkasse findest. Aber das Metaverse an sich ist die Verknüpfung vieler virtueller Welten und nicht originell jetzt bei Facebook.
Bevor wir da weiter eintauchen, müssen wir erstmal ganz grob klären, worüber wir überhaupt reden. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, ja. Metaverse, worin unterscheidet das sich vom Internet?
Oder? Es ist im Prinzip das Internet in 3D.
Okay.
Also
Internet 3.0, kann man auch sagen.
Sagt man oder? Auch Internet 3.0, genau, sagt man auch, weil es dann auch noch da drin der Transaktion geben wird. Das wird eine Welt sein, in der ich leben kann, wenn du es so siehst, wie die Geschichte der Computer war. Früher musstest du in den Computer reinkrabbeln und Kabel ziehen, damit der Computer etwas macht in den 60er Jahren. Dann kam die Lochkarte, das heißt, ich habe meine Befehle in der Lochkarte gehabt und habe dem Computer einen Befehl gegeben und der hat dann was errechnet. Dann kam die Kommandozeile, ich weiß nicht, ob du kennst, MS-DOS, dann hat man dann so kleine Begriffe reingegeben und dann hat der Computer was gemacht und so hat man quasi so eine Schnittstelle immer zwischen Mensch und Computer immer abgebaut und dann kam ganz groß, Anfang der 90er, die grafische Oberfläche, Benutzeroberfläche. Ja, mit kleinen Fensterchen, die wir öffnen konnten und Icons, auf die wir dann draufklicken konnten.
Das Moorhuhn.
Moorhuhn dann eher als Spiel, ja. Aber durch die grafische Oberfläche wurde die Benutzung eines Computers für jedermann einfacher. Und jetzt haben wir diese Benutzerfläche, dass wir jetzt mit der Maus auf irgendwelche Sachen klicken oder mit dem Finger auf unserem Touch irgendwas machen. Das verschwindet jetzt. Jetzt nehmen wir diese Abstraktionsebene auch noch raus und jetzt tauchen wir in die virtuelle Welt rein. Das heißt, ich habe nicht mehr was zu bedienen, sondern ich bin in der 3D-Welt. Wie in der physischen Welt stehe ich in einem Gebäude und kann von A nach B gehen oder mit meinem Berater, der mir gegenübersteht, dann sprechen und ich muss nicht mehr tippen und einen Chat führen, sondern ich sehe einen Avatar und er sieht mich als Avatar und wir unterhalten uns. Ob das jetzt ein Roboter ist im Hintergrund oder ein echter Mensch, das ist egal. Das ist dir wurscht. Ein Chatroboter, der dir antwortet, ist ja auch nur ein Roboter und kein echter Mensch. Aber es wird physischer, das Internet, die digitale Welt wird dadurch realer und dadurch für mehr Menschen zugänglich.
Das war war jetzt der grobe Überblick. Jetzt müssen wir nochmal ins Detail gehen. Also, was ist denn alles möglich in diesem Metaverse?
Im Prinzip ist alles möglich. Das Tolle an dem Metaverse ist, wird zugänglicher für alle. Also was ich gerade eben aufgezählt habe, diese Entwicklung der Computerwelt. Es waren eben nur Nerds im Computer oder konnten die Digitalisierung wirklich nutzen, die halt mit der Kommandozeile umgehen konnten. Dann kam die grafische Oberfläche und auf einmal konnten Millionen Menschen Computer für sich nutzen, ja, für ihre Hausarbeiten oder für Briefe schreiben. Also auch der normale Mensch konnte auf einmal mit dem Computer umgehen, die Oma aber noch nicht. So, und dann kamen die Touch-Telefone und also die Schnittstelle, die mit großen Fingern funktionierte, und auf einmal kann meine Schwiegermutter jetzt online ein Ticket buchen und einen Flug nach Mallorca über eine App. Und jetzt kommt die Spatial Area, also das räumliche Space, ja, dass ich jetzt in einem 3D-Raum bin und wir Menschen sind in 3D geboren, wir leben in 3D. Also baue ich nochmal eine digitale Abstraktionsschnittstelle weg und jetzt können noch mehr Menschen sich darin zurechtfinden. Denk mal an Computerspiele, die Kids, die jetzt gerade mit ihren Controllern vor der Playstation sitzen. Du siehst selten einen Opa oder eine Oma mit einem Controller, weil das ist motorisch, das Training, das kriegt ein Omi und ein Opi nicht hin. Aber wie viele Omis und Opis hast du schon gesehen, die Nintendo Wii spielen? Weil das ist im dreidimensionalen Raum. Und da können die auf einmal Tennis spielen oder Boxen oder Kegeln mit diesen Controllern, weil es im 3D-Raum passiert. Und das wird jetzt das ganze Internet. Das ganze Internet geht jetzt ins 3D über, ins Spatial, in den Raum. Und jetzt kann ich da mein Online-Banking direkt mit dem Bankberater sprechen. Oder mein Beratungsgespräch mache ich nicht jetzt mit meinem Zehn-Finger-System als Chat, sondern ich kann gegenüber einen Berater treffen, virtuell. Ich war im Sommer dieses Jahr, war ich von Facebook eingeladen und war dann in diese Horizon-Welt und habe Basketball gespielt mit einem Typen, der in Amerika war. Ich war in Frankreich von Facebook eingeladen und dann haben wir da Basketball gespielt und uns unterhalten währenddessen. Und er spielt mir wirklich einen Ball zu. Also ich habe dann diese VR-Brille auf, bin quasi im 3D-Raum. Wir stehen quasi auf einem Basketball-Court und er wirft mir den Ball zu. Ich fange den. So innerhalb von 20 Sekunden habe ich verstanden, wie es funktioniert. Weil Dreidimensionalität ist was wir können. Du musst noch verstehen, kurz wann muss ich meine Hände den Ball greifen, dann muss ich irgendwie die Taste drücken und wann muss ich die loslassen. Aber das hast du nach einer halben Minute drin. Und dann war es das Ballgefühl noch finden und wir haben dann gemeinsam ein bisschen Basketball gespielt und währenddessen uns in Echtzeit auch unterhalten.
Und wer hat gewonnen?
Ja. Ja, das Problem ist, ich bin ja, das wissen jetzt unsere Hörer nicht, ich bin 2,2 Meter groß. Normalerweise im echten Basketball hätte ich einen physischen Vorteil, aber im virtuellen, mein Avatar war nicht 2,2 Meter groß. Ich konnte meine Größe nicht ausspielen.
Hat er denn wenigstens gesehen, dass du 2,2 Meter groß bist? Das ist ein bisschen...
Vor dir gehabt. Genau, da sind wir mit dem Thema Avatare. Die Avatare, wenn du mal so Bilder gesehen hast, und ich weiß nicht, ob unsere Hörer sowas schon mal gesehen haben, man sieht ja noch sehr Computerspiel-Animationsfigur-mäßig aus, ja, so wie diese Nintendo Wii-Avatare. Das ist das Thema Game Engine, also die Software, auf der alles basiert in dieser virtuellen Welt, das sind Game Engines. Da gibt es zwei große Hersteller, Unreal ist einer davon, und die Software entwickelt sich jetzt rasant weiter. Aktuell ist sie aber bei einem Stand, der eben nur so Comic-ähnliche Figuren zulässt.
Pokémons. In meinem Garten, wo die Kinder sagen, da steht ein Pokémon in ihrem Garten. Das wüsste ich noch gar nicht.
Wie ist das? Nee, das noch nicht. Nee. Die Figuren, du siehst aus eben ja, so einfach gerendert. Das ist halt leicht zu rechnen und es geht darum, Datenübertragung muss ermöglicht werden und die darf natürlich nicht zu komplex sein. Wenn die zu komplex ist und real ausschaut, dann ist sie datenintensiv. Datenintensiv fordert heraus, dass der Server super schnell sein muss, der Prozessor super schnell sein muss.
Und das spart man dann erstmal.
Und das spart man jetzt erstmal. Aber das ist eben die Entwicklung der Game Engines. Wenn du aktuelle Computerspiele anguckst, die sind schon richtig fotorealistisch und da wird es auch hingehen. Also aber aktuell sieht man noch ein bisschen aus wie eine blöde Comicfigur.
Ja, und also in dem Spiel und die Leute, die dich mit der VR-Brille aufsitzen sehen, die denken auch, was macht er da? Weil das sieht ja auch komisch aus.
Von außen, ja. Nee, aber im Spiel, also da, wo ich dann dem begegne und ich leider nicht meine 2,2 Meter ausspielen konnte, da sah ich halt aus wie so eine blöde Comicfigur, die ja nicht so attraktiv war, wie ich in Wirklichkeit auch wirklich bin, aber da sah ich nicht so gut aus. Aber das wird sich eben ändern, das ist das Thema der Game Engines. Also ein großer Teil des Metaverse ist Game Engines.
Wird einem da eigentlich schlecht von so einer VR-Brille auf? Weil ich hatte das mal für eine Playstation auf und das konnte ich nicht länger als 2 Minuten, glaube ich, ertragen.
Nee, also wenn du sie auf hast und du bist nicht in Bewegung, dann wird dir nicht schlecht. Wenn du in Bewegung bist, also dein Körper bewegt sich anders, als dein Auge Sachen sieht in der virtuellen Welt, dann kommt dein Gleichgewichtssinn durcheinander und dann kommt die sogenannte Motion Sickness, dass dir vielleicht übel wird.
Aber wie oft werden wir denn dann später mit diesen virtuellen Brillen rumlaufen?
Ja, rumlaufen wirst du ja nicht, deshalb bist du ja in der virtuellen Welt. Oh. Du wirst da sitzen. und die virtuelle Brille aufziehen und dann dich in der virtuellen Welt bewegen. Aber physisch natürlich nicht, sonst bräuchten wir die Brille nicht. Aber du wirst dann virtuell eben an einem Meeting teilnehmen können, du wirst virtuell deine Arbeit verrichten können. Stell dir vor, du bist, keine Ahnung, was für einen Beruf könnten wir uns überlegen. Du könntest...
Ja, nicht bei der Feuerwehr. Da kann ich von zu Hause aus keinen Brand löschen.
Ja, genau. Aber wenn die Leute nicht mehr rausgehen, kann es auch nicht mehr brennen.
Ach so.
Ach gut.
Das ist die Theorie.
Okay. Nee, aber stell dir vor, wir haben ja ein Riesenproblem im ländlichen Raum. Ja, Brandenburg gibt es ja schon nicht mehr. Da lebt ja fast keiner mehr, heißt doch immer so schön. Warum lebt keiner mehr in Brandenburg? Weil es zu nah an Berlin ist. Und Berlin ist das Kulturmekka. Da kann man ausgehen, da gibt es Kinos, da gibt es Theater, da gibt es Opern. Und in Brandenburg gibt es das alles nicht. Also ziehen die Leute weg von Brandenburg und der Wolf wird wieder gesehen. Virtual Reality, das Metaverse, ist die Lösung, ohne Flachs.
Das heißt, die Leute bleiben in Brandenburg sitzen und gucken sich...
Die Berliner Philharmoniker, genau. Du sitzt in der ersten Reihe bei den Berliner Philharmonikern und guckst dir die Premiere von der Sinfonie bla 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 an, ohne dass du nach Berlin ziehen musst, die teure Miete zahlen musst und die schlechte Luft haben musst.
Das Argument, aber guck mal, das kann ich ja jetzt auch schon. Ich kann ja jetzt auch in die ARD-Mediathek gehen, guck mir AIDA an, die Oper, ja, und sage, ich brauche nicht mehr ins Theater.
Da guckst du aber auf einen Monitor. Mhm. Jetzt sitzt du im Parkett, erste Reihe. Du guckst nach links.
Und wo kommt der Sound her?
In 5.1 Top-Qualität. Das ist, als ob du drin wärst. Und bei Klassik sage ich dir voraus, das wird der Burner. Weil Ballett, Klassik, Sachen, wo du jetzt wirklich dich nicht bewegst, wo es nicht darum geht, bei Rockkonzerten wird es nicht funktionieren. Weil da möchte ich den Druck haben, da möchte ich den Schweiß und den Rauch und alles Mögliche spüren. Aber wenn du Klassik...
Wo du konzentriert sitzt,
Theater... Da sitzt du da, erste Reihe, und siehst in 8K-Auflösung, als ob du drin bist. Du siehst den ganzen Raum. Es ist nicht wie im Fernsehen, wo du die Bühne siehst.
Hast du das schon mal sehen können?
Ja, konnte ich. Und das war wirklich imposant. Und dann sitzt du da und hast eine gestochen scharfe Auflösung und du guckst nach links und guckst nach oben, siehst die Decke von dem Theater, du siehst den Orchestergraben vor dir, du sitzt ja da in der ersten Reihe und es ist wirklich, als ob du da wärst. Und das ist für beide eine Chance, für den ländlichen Raum, weil ich kann jetzt da günstige Miete haben, meine saubere Luft und meine Ruhe, kann trotzdem Kultur, Hochkultur genießen und zwar nicht nur aus Berlin, sondern auch von Sydney oder vom Staatsballett in Chicago oder wo auch immer. Und für die Künstler, der Berliner Philharmonie muss nicht mehr nur 1200 Karten verkaufen, die können ja theoretisch endlos viele Tickets verkaufen, weil jetzt der japanische Zuschauer, der amerikanische Klassikfan vom besten Orchester der Welt, den Berliner Philharmonikern, jetzt bei der Premiere dabei sein kann und $10 zahlt dafür und auch ein Ticket bekommt.
Und die sitzen dann aber irgendwo in einem leeren Konzertsaal.
Nein.
Und bekommen keinen Applaus.
Doch.
Nein. Noch zusätzlich.
Es ist ja nur eine Kamera. Du hast den vollen Orchestersaal, das Opernhaus ist ausverkauft, Menschen sitzen drin und an einem Stuhl ist aber so eine 8K 360-Grad Kamera aufgestellt. Auf diesem Sitzplatz sitzen aber theoretisch 1 Million Menschen und die sehen nach links und nach rechts und sehen den Herrn Meyer und den Herrn Müller und sehen vorne den großen Dirigenten und die Darbietung und hören den Applaus und sind mit dabei, als ob sie da sitzen würden. Und das ist super immersiv und das ist das, was dieses Virtual Reality Erlebnis so großartig macht. Teilhabe für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt und das ist eine große Chance für den ländlichen Raum.
Gut, das muss man ja dann aber trotzdem auch irgendwie bezahlen können, weil auch in der virtuellen Welt braucht man ja wahrscheinlich Kohle. Also es gibt ja auch fast keine Zeitung mehr, die in ihrem Online-Angebot hier keine Plus- oder Premium-Artikel habt, ja, weil sich das ja auch alles finanzieren muss, ja, auch das Konzert zum Beispiel.
Gerade da eine Riesenchance, weil das Konzert findet ja ohnehin statt. Fürs Konzert ist es eine Mehreinnahme. Weil die spielen ja jetzt schon von den 1200 Leuten, aber die können jetzt noch 1 Million Tickets weiterverkaufen virtuell und diese Kameratechnik, die da aufgebaut wird, lass es 10.000 Euro sein. Mehr nicht. Diese Kameras werden ja immer günstiger. Und auf einmal habe ich aber ein Potenzial, dass ich jetzt nicht nur 1200 Tickets verkaufe, sondern eben 1 Million Tickets verkaufe und die ganze Welt mir eben zuguckt. Und das ist das Schöne, Globalisierung des Contents, gerade bei diesen Theatern, bei Oper, bei diesen Sachen, die auch gerne global angeguckt werden.
Virtuelle Ökonomie, kann man dazu sagen.
Genau, jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu unserer letzten Folge, wo wir über NFT gesprochen haben. Jetzt brauche ich ein Ticket, das sagt, der Lukas hat diesen Sitzplatz in Parkett gekauft und das ist das NFT, das ich dann brauche. Das Non-Fungible Token, das sagt Lukas, du bist berechtigt, hier zuzugucken.
Das gibt's ja aber jetzt schon. Also, Entschuldigung, ja, aber so digitale, ja, Tickets auf dem Handy und
QR-Code. Genau, und die sind so, aber derzeit immer lokal auf einem Server gespeichert.
Ach so.
Und das ist dann eben dezentral gespeichert und ich kann es weiterverkaufen, das Ticket. Ich kann dir Tickets verschenken und du weißt, dieses Ticket ist wirklich ein echtes Ticket und ich kann jetzt diesen Markt eben öffnen und das ist die Idee von den NFTs auf globaler Ebene.
Du weißt, dass ich bei so Sachen immer ein bisschen Bedenken habe. weil es sich das, ja, und es, weil es sich alles einfach so gut anhört. Und
es ist auch gut.
Ja, ich frage mich aber, wo ist der Haken? Also es muss doch irgendwo einen Haken geben. Ich sage nur Beispiel hier Chip im Kopf, der mich mit einer Cloud und einem Superrechner verbindet. Ja. Wie ist das denn im Metaverse? Wenn da so ein Typ wie Zuckerberg Milliarden reinpumpt, dann will der davon doch auch was haben.
Ja.
Zahle ich nur mit meinen Daten oder
genau.
was? Genau. Und mit meiner Konfektionsgröße oder?
Genau. Du bist ja dann nicht unbekannt. Du hast ja dein Digital Twin, sagt man dazu. Dein digitaler Zwilling ist ja dann da drin. Und dann weiß ich ja, der Alex, der hat jetzt schon 5 Klassikkonzerte angeguckt bei den Berlinern und der war in Sydney und keine Ahnung wo. Dann kann natürlich der Algorithmus sehr schnell dem Herrn Zuckerberg sagen, ich glaube, der Alex ist ein Klassikfan.
Ja, ab und an geht er aber auch zu Andrea Berg.
Okay, ist das, ein klassischer das, Schlagerfan. Das,
und, auch und, das, dann, und dann ist der Algorithmus entsetzt.
Nee, nicht entsetzt, sondern also, er entwickelt dann das Profil von Klassik und Schlager. Und das wird wahrscheinlich nur 100.000 Mal noch weiter vorkommen. Und diese 100.000 Leute können dann von, weiß ich, der Nudelindustrie, die sagt, ich möchte die Leute bewerben, die gerne Klassik und Schlager hören. Und dann bekommst du dann eben Werbung angezeigt von der Nudelindustrie.
Also hängen wir als User dann wieder wie die Spinne im Netz.
Das ist das die Internet. Fliege im Netz. Das ist das Internet. Das ist der freie Handel. So funktioniert das Internet jetzt schon. Ja? Google analysiert die Daten, die du da preisgibst, deine Suchanfragen etc. Und dann wird die Werbung auf dich zugeschnitten.
Und wer bestimmt dann die Regeln in diesem Metaverse? Der da am meisten Geld reingepumpt hat, also Zuckerberg, ist es denn sein Imperium?
Nee, es gehört ja nicht ihm. Das Internet gehört auch niemandem. Hm. Es gibt Regulatorik, die wir haben, was Datenschutzrichtlinien
hat
angeht.
Hat mal AOL gehört.
AOL, genau. Das war, das ist die, kurzzeitig war AOL die Zugangsmöglichkeit für die Masse, aber es hat nie AOL gehört. So genau wie Google oder Facebook ja nicht das Internet ist. Und diese Welten wird es private Anbieter geben, aber du und ich, wir können uns Game Engine nehmen und einfach eine virtuelle Welt programmieren und sagen, hier, geh auf www.alexundlukas und dann können die Leute uns virtuell dort begegnen mit ihren Brillen und wir unterhalten uns mit denen. Also wir können auch in Zukunft unseren Podcast in Virtual Reality aufnehmen. Ich habe dann meine Kamera und sitze in Berlin, also meine Brille auf und du sitzt hier und wir wählen uns im virtuellen Studio ein und sehen uns dann als virtuelle Figuren und können unseren Podcast dann eben auch virtuell aufnehmen. Wobei ich es auch schön finde, dich jetzt hier zu sehen.
Ich wollte gerade sagen, durch Corona hatte man ja auch da genug dann teilweise von so digitalen Geschichten. Da hat man ja dann gemerkt, wie wichtig das ist, auch mal wieder face to face.
Genau, wobei eben mit Avataren noch ein bisschen natürlicher ist, als jetzt auf den Screen zu gucken. Aber alles hat seine Berechtigung. Aber dieses im dreidimensionalen Raum sein ist halt eben das Natürlichste. Und das ist das, was ich meinte, wir bauen diese Abstraktionsschichten ab, ja, von der Kommandozeile über die Computerbenutzeroberfläche, die grafische Oberfläche hin jetzt zur 3D-Welt, wo wir uns im dreidimensionalen Raum begegnen. Und dadurch wird alles viel einfacher. Cybersecurity ist zum Beispiel so ein schönes Thema. Es gibt so Leute, einen Beruf des Daten-Security-Beauftragten und der guckt derzeit immer auf einen Monitor, auf so ein Dashboard, wenn er so große Serveranlagen warten muss. Und dann sieht er irgendwie, oh, da ist ein Prozessor ausgefallen und muss dann identifizieren, wo ist der und dann eben das korrigieren. In diesem Spatial Computing sieht er das in 3D und ist selber in 3D in einer virtuellen Serverwelt. Und da, wo jetzt der Defekt ist, wo der Prozessor ausgefallen ist, kann er jetzt virtuell hinlaufen und kann es dann ja mit Software beheben. Das heißt, er taucht selber in 3D in eine virtuelle Computerwelt ein, die jede Firma hat. Ja, jede Firma hat ja eine Servertechnik und er kann jetzt in den Server eintauchen virtuell. Und so ist es einfacher, Menschen anzulernen, als zum Beispiel Security-Beauftragte in der Datenwelt. Die müssen ja nicht mehr Coder sein oder Programmierer sein, um so ein Dashboard zu interpretieren, sondern das ist realer, weil es in 3D passiert.
Ich komme nochmal auf mein Pokémon zurück. Ja. Die Kinder, die bei mir irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie am Gartenzaun standen und gesagt haben, da ist ein Pikachu bei ihnen im Garten, die kommen jetzt nicht mehr. Das war ein Hype, der ganz schnell ganz hoch ging und ganz schnell auch wieder ganz runter ging. Also ich kenne niemanden, der noch Pokémon Go spielt. Wie schätzt du die Chancen ein, dass das mit Metaverse anders ist und dass das nicht nur mal eben, ha, lustig, wir haben jetzt mal zusammen Basketball gespielt, sondern dass das langfristig dauerhaft unsere Zukunft sein wird?
Ja, was heißt dauerhaft unsere Zukunft? Also es ist eine Option, wo man eben handeln kann, eine Option, wo man Konzerte wahrnehmen kann. Es ist eine Option, ein immersiveres Erlebnis, wie man ein Meeting machen kann, wo Menschen aus unterschiedlichen Flecken der Erde zusammenkommen und über ein Produkt sprechen oder wo sie dann auch alle an einem virtuellen Produkt doktoren können, ja, wo dann dreidimensional, wir entwickeln irgendeinen neuen Elektromotor und dann können wir diesen Motor virtuell vor uns angucken und zeigen, wo wir das Design verändern müssen, wo eine Schraube irgendwie noch verändert werden muss etc. Also da können wir gemeinsam auch an virtuellen, dreidimensionalen Objekten arbeiten. Das ist zum Beispiel ein großer Mehrwert. Aber das machen wir bei der Arbeitszeit. Genauso wie wenn wir sagen, ich möchte jetzt das klassische Konzert angucken. Das Konzert ist eine Option, in die ich eintauchen kann.
Vielleicht mache ich das zweimal und sage dann, ach nee, auch nächstes Mal fahre ich wieder in echt hin.
Exakt.
Also ja, aber die Frage, setzt sich das durch? Meinst du, das setzt sich durch?
Ja, klar. Warum denn nicht? Das Internet hat sich auch durchgesetzt. Du hast einen Digital Twin, der sieht genauso aus wie du. Und jetzt möchtest du die neue Kollektion von Hugo Boss angucken. Und jetzt könntest du eine Modenschau angucken in Paris. Das Video, was es jetzt gerade gibt auf YouTube als Beispiel. In Zukunft sagst du, okay, ich möchte die neue Kollektion sehen mit mir. Und dann läufst du als Avatar, deine Daten sind ja jetzt bekannt. Und die Game Engine ist so gut mittlerweile dann in Zukunft, dass du top gerendert, genauso wie du jetzt ausschaust, dann ausschaust. Und dann wirst du reingemodelt in den Anzug. Und deine Körpergröße ist ja bekannt. Dann sieht man, oh, der Anzug sitzt aber ein bisschen groß oder ein bisschen eng. Oder du sollst eine größere Nummer geben. Oder er empfiehlt dir gleich die richtige Größe. Und dann siehst du auf einmal die Modenschau mit dir als Model.
Wow.
Und du sitzt in der ersten Reihe. Neben der,
also ich kann mich selbst als Model auf der Hugo Boss Modenschau sehen.
Genau.
Na, das sind ja mal Aussichten. Dein Fazit ist aber, trotzdem brauchen wir auch doch nochmal echte menschliche Verbindungen, oder? Also die Umarmung von einem Freund.
Das eine schließt das andere nicht aus.
So.
Aber das, was wir jetzt schon haben, Freundschaften mit Menschen auf der ganzen Welt, das wird intensiver durch das Metaverse. Weil derzeit konferierst du mit denen nur über Skype oder Zoom und das war's. Und jetzt wirst du mit denen Basketball spielen können in der virtuellen Welt mit deinem Kumpel aus Sydney.
Flirten oder mehr aber nicht.
Oh doch.
Tinder hat vor einiger Zeit angekündigt, seine Investitionen in Metaverse runterzufahren.
Ja, da gibt's andere Technologien, die... Egal.
Okay, das Metaverse. Spannend. Unendliche Weiten, ich habe es am Anfang versprochen. Nur eines der vielen spannenden Zukunftsthemen, das wir hier mit Lukas besprechen. Denn da gibt es noch sehr viel mehr. Hier zu hören in unserem Zukunftspodcast.
Folgen Sie dem Zukunftsexperten Lukas Pierre Bessis auf allen Podcast-Plattformen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung helfen.
Der Zukunftsjäger, eine Produktion der Audiofabrik.